Schreibt bitte Ihre Bibel auf. 2. Korinther 5 werden wir heute bearbeiten. Könnt ihr gern das vorbereiten, wenn ich das auch hier ein bisschen vorbereite. So sieht mein Thema für heute aus. Ziemlich einfach, ja? Christus allein. Eigentlich kennen wir das alles schon. Vielleicht können wir heute zusammen ein bisschen das mehr erleben. Darum ist jemand in Christ, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, neue ist geworden. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und das möchte ich heute ein bisschen mit euch erforschen, um das vielleicht ein bisschen tiefer zu verstehen. Weil ich gehe davon aus, viele von uns sind schon einige Jahrzehnte mit Jesus unterwegs. Wir kennen schon lange die Bibel, wir kennen Jesus schon lange. Diese Vers haben wir vielleicht schon tausendmal gelesen. Aber mein Gebet heute ist, dass der Heilige Geist mit neuer Offenbarung kommt, damit wir wirklich in der tiefen Realität dieses Verses, dieses Verständnis freigesetzt werden können. Und es geht um die Entscheidung. Wo werden wir unsere Betonung bringen? Ob das auf das Äußere oder auf das Herz? Und in diesem Kapitel liest man viel über das, über sozusagen die Spannung zwischen das Äußere und das Herz als zwei Möglichkeiten. Und oft finde ich als Christ, wir pendeln ein bisschen dazwischen. Ja, Paulus schreibt, ihr habt im Geist angefangen, warum versucht ihr jetzt im Fleisch das zu vollenden? Und ich glaube nach wie vor, das ist für uns wirklich eine heiße Frage. Eine heiße Frage. Wir haben im Geist angefangen, aber manchmal ist die Versuchung, noch weiter im Fleisch zu wandeln, sehr stark. Also 2. Korinther 5, und ich werde natürlich versuchen, das in ein bisschen Kontext zu bringen. Und deswegen werde ich im 2. Korinther 4 anfangen. Ich habe die letzte Teil 4 angeschaut und dachte, aha, ja, vielleicht auch sogar den ganzen Kapitel 4. Und dann habe ich 4 angeschaut und dachte, ja, aber hier das wirklich zu verstehen, müssen wir mit Kapitel 3 anfangen und ein bisschen hier bearbeiten. Und also, lass uns vom Anfang des Briefes machen. 2. Korinther, lass uns den 1. Korinther und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie es ist, ja? Sobald man fängt das an zu lesen. Aber trotzdem ist es wichtig, natürlich verstehen wir alle, dass Paulus saß nicht auf seinem Schreibtisch und schrieb, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Punkt. Okay, ich mache jetzt Mittagessen, hier kannst du schreiben, das Ende Kapitel 4 und wenn ich zurückkomme, fangen wir mit Kapitel 5 an. So hat er gar nicht gemacht. Er hat einfach durchgeschrieben. Und manchmal verlieren wir was, manchmal verpassen wir was, wenn wir versuchen, das immer so Kapitel für Kapitel zu lesen. Deswegen werde ich in Kapitel 4, Vers 16 anfangen. Darum, man kann nicht mit darum anfangen, ja, siehst du das Problem? Man muss immer weiter gehen und weiter zurück. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch, erstes Mal das Wort äußere, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Hier sehen wir schon, dass Paulus will diese Spannung zwischen innerer und äußerer erklären und uns in dieser Spannung einbringen. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, kommt darauf an, schafft eine ewige und über alle Massen gewichtige Herrlichkeit. zeitlich, ewig, äußerer, innerer. Siehst du, wie Paulus will immer mit diesen Worten sozusagen ein bisschen spielen, damit er betont immer wieder diese Spannung und die Entscheidung, die wir treffen müssen. Uns, die wir nicht sehen aus das Sichtbare, Äußere, sondern auf das Unsichtbare, das Herzen, das Innere. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und vielleicht kennt einige von euch Goethe und Goethes Faust. Ist das erlaubt für Christen, so ein Buch zu lesen? Nein? Okay, vielleicht nicht. Weil am Ende dieses ganz großen Schauspiel kommt diesen Chœur de Mystik nach vorne auf der Bühne. Und die sagen, alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Das Unzulängliche, hier wird es erreichen. Das Unbeschreibliche, hier wird es getan. Das ewig Weibliche, sehr interessant, zieht uns hinan. Aber das Erste, alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Vielleicht denken wir als Christ, ja, das stimmt. Nein, nein, das stimmt überhaupt nicht. Das steht nicht hier geschrieben. Was steht hier ist, was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und sehr wichtig, Paulus schreibt hier überhaupt nicht, dass wir uns nicht darauf kümmern sollen, mit was zeitlich und sichtbar ist. Ja? Wir leben im Fleisch. Wir leben im Fleisch. Wir dürfen nicht sagen, Fleisch, ach nee, nee, nur Geist zählt, nur Geist ist wichtig. Nein, das will Paulus überhaupt nicht sagen. Und deswegen will ich das hier wirklich betonen. Nein, die beide sind wichtig. Wir leben im Fleisch. Jesus ist im Fleisch gekommen, er ist Fleisch geworden. Das ist wichtig. Aber wo liegt unsere Betonung? Wollen wir uns nur auf das Sichtbare konzentrieren? Oder sind wir bereit zu sagen, ja, Fleisch verstehe ich, im Fleisch wandeln, aber, worauf setze ich meine Hoffnung? Worauf hoffe ich? Und es geht weiter dann Kapitel 5, denn, nochmal wie darum, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Okay, und Paulus dann geht weiter her, irdisches Haus, himmlisches Haus, nochmal das Äußere und das Herz, das Innere. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Wer seufzt denn hier unter uns nach dem Himmlischen? Wer hat so eine Sehnsucht, so nah an Gott zu sein? Ja. Ist das erlaubt? Natürlich. Können wir nur darauf konzentrieren? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wir leben im Fleisch. Aber trotzdem seufzen uns wieder, immer wieder nach den himmlischen, nach der himmlischen Realität. Genau wie Sigi uns schon aus Offenbarung 21 schon gelesen hat heute Morgen. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unser ewiger Zuhause. Aber Paulus will uns wirklich lehren, wie wir jetzt damit umgehen sollen in dieser Welt, auf dieser Erde. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Das liebe ich so sehr. Dass das Sterbliche verschlungen werden von dem Leben, den uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. Den Geist haben wir schon. Den Geist ist uns schon gegeben worden. Als was? Als Unterpfand. Unterpfand. das gewährleistet, das garantiert unsere ewige Zukunft, wohin wir gehen. So sind wir denn allezeit getrostet und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Und dann hier Vers 7, vielleicht einer unserer Schlüsselverse für heute Morgen. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Okay, wir haben denn schon 7, 8 Verse gelesen, aber wie oft haben wir schon gelesen, diese Spannung, sichtbare, unsichtbare, Glauben, Sehen, äußere, Herz und so weiter und so fort. Es lohnt sich wirklich, diese Verse ein bisschen genauer anzuschauen und sehen, wie oft und mit wie vielen verschiedenen Wörtern bringt Paulus immer nochmal das Thema nach vorne. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und ich muss hier wirklich zugeben, im Glauben zu wandeln ist für mich gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Es ist viel, viel einfacher, um mich herum zu schauen, was sehe ich, was taste ich, was schmecke ich. Ja? Das ist Realität. Nee, Paulus schreibt absolut, das ist eine Realität. Aber er sagt, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und denkt ein bisschen daran, wenn du zuerst Jesus getroffen hast. Ich bin absolut sicher, das hat nichts mit Schauen zu tun. Obwohl, vielleicht bin ich falsch, vielleicht ist Jesus zu einem von uns körperlich sichtbar gekommen, oder? Nein, wahrscheinlich nicht. Wir haben, also so, wie haben wir denn angefangen? Im Glauben. Im Glauben. Und jeder fängt so an. Das Problem, vielleicht die Herausforderung ist, ein paar Jahre später, wir sehen vielleicht nicht alles, was wir wollten. Wir haben nicht alle unsere Gebete, die Antworten davon bekommen. Und dann denken wir, aha, okay, diese waren im Glauben. Vielleicht darf ich jetzt eine Augen aufmachen und mich ein bisschen umschauen. Vielleicht kann ich was davon lernen. Und ich glaube, keiner von uns sagt, nein, mit Glauben will ich nichts mehr zu tun haben. Ich bin ein Schauer. Ich glaube nur, was ich sehe und gehe nur diese Richtung. Nein, keiner sagt das. Aber ich gehe davon aus, viele von uns wohnen oder gehen in diesen Pendeln zwischen Glauben und Schauen. Glauben und Schauen. Unsichtbar, sichtbar. Fleisch, Geist, äußere Herz. Wir pendeln. Und je mehr wir auf der sichtbaren Dinge konzentrieren, desto weniger, desto kleiner wird unser Glauben. Und auch das Gegenteil. Wenn wir uns konzentrieren auf das Glauben, auf das Unsichtbare, dann wird unser Glauben größer. Es ist alles eine Vertrauensfrage. Worauf vertrauen wir uns? Worauf vertraue ich mich? Ich hatte das letzten Sonntag so genießen, was Birro gesagt hat. Ja? Weil genau was er gesagt hat, das geht um Glauben und nicht um Schauen. Er stand vor uns und sagt, bis jetzt ist mein Gebet nicht beantwortet worden. Aber ich stehe hier und sage, Gott ist gut. Und ihr weiß vielleicht, besonders in charismatischen Kreisen ist es oft der Fall, jetzt ist die Möglichkeit, vielleicht einen Hauskreis oder was, etwas von deinem Leben zu teilen. Und so geht's. Ja, letzte Woche war das so schlimm in dieser Situation oder jener Situation. Und dann habe ich gebetet und dann haben Leute für mich gebetet und jetzt ist alles schön. Und wenn man in dieser Schönheit steht, in dieser Position, wo die Frage schon, das Gebet schon beantwortet ist, alles klar. Ja? Und man kann dann freuen über was passiert ist. Aber wenn man mutig genug ist, so wie Birrell, zu sagen, ich stehe hier immer noch mitten im Kampf, mitten im Problem, mitten in einem Gebet, das noch nicht beantwortet worden ist. Das ist mutig. Das ist Glaube, das ist Risiko. Weil das sagt, ich glaube, dass Gott wird diesen Gebet beantworten. Aber bis jetzt kann ich nichts sehen. Ich kann nur glauben. Ich kann nur glauben. Und ich glaube, das hat immer mit Gott etwas mit unserem Lohn zu tun. Weil ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber er belohnt diesen, die wirklich in diesem Glauben wandeln. Das ist ein Paraphrase, aber so steht was in Hebräerbrief. Und Karen und ich, wir stehen gerade in diese Situation. Gott hat uns gesagt, ihr sollt das Haus verkaufen, ihr sollt nach England umziehen. Wir haben angefangen mit einem Prozess in England, ein Haus zu kaufen. Und jetzt haben wir keinen Käufer in Deutschland. Ja. Wir stehen dann genau in dieser Situation. Wir haben gebetet und wir warten auf die Antwort. Wir warten auf die Lösung. Und die Versuchungen sind verschiedene. Erste Versuchung immer für mich ist, ich mache was selbst. Ja, ich baue, ich bastel, ich mache was mit meinen Händen, mit meinem Verständnis, um dieses Problem zu lösen. Und ich weiß nicht, wie oft in den letzten Wochen hat der Heilige Geist mir gesagt, Nigel, geh diesen Weg nicht. Geh diesen Weg nicht. Warte auf mich. Und von Persönlichkeit bin ich ein Täter. Ich warte so ungern. Ich warte so ungern. Ich habe Gott so oft gebetet, dass er mir Geduld schenkt. Und bis jetzt hat er das gar nicht gemacht. Und ich verstehe es überhaupt nicht. Aber siehst du, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und das ist eine Entscheidung, die wir immer wieder treffen können. Es geht weiter im Vers 12. Damit empfehlen wir uns nicht abermals bei euch, sondern geben euch Anlass, euch unser zu rühmen, damit ihr antwortet könnt denen, die sich des Äußeren rühmen und nicht des Herzens. Ja, ihr kennt schon unser Thema für heute Morgen, Äußeren und Herzens. Denn wenn wir außer uns waren, so war es für Gott, sind wir aber besonnen, so sind wir es für euch. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch nicht so, ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christ, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wer ist denn gestorben? Jesus ist gestorben. Und wir? Glauben wir wirklich, dass wir auch selbst gestorben sind und auferstanden sind? Verstehen wir eigentlich, was es bedeutet, jetzt im Fleisch zu leben? Wem gehört unser Leben? Wie sollen wir das denn verstehen, dass wir schon gestorben sind? Weil wir sehen, wir leben noch. Ich glaube, dass Paulus hier erklären will, was es bedeutet, im Geist zu wandeln. Weil der Startpunkt muss sein, mein altes Leben ist vorbei. Und ich kann das nicht mehr, kann damit nicht mehr machen. Nicht mehr machen. Das Problem ist, das zu glauben, ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, oft unsere Gefühle widersprechen das. Glauben ist auch eine Entscheidung, die täglich getroffen werden muss. Eine neue Kreatur bedeutet keine Reparatur oder Besserung. Das Leben in Christus ist kein Upgrade. Ja? Den alten Menschen können wir durch Fixes oder Patches gar nicht helfen oder reparieren. Er muss einfach sterben. Und oft finde ich, das ist das Problem. Wir denken, so wie ich bin, ich will, dass Gott mich verbessert oder improves oder mit Fixes oder Patches oder was Ähnliches bringt. Ja? Und wir verstehen nicht, nein, er muss sterben. Weißt ihr, dass Gott und der Teufel sind gleich? Die beide wollen, dass wir sterben. Der eine zum Tod, der andere zum Leben. Versteht ihr das? Wir können kein Halbwegs gehen. Wir können kein Christus plus machen. Christus plus Wohlstand. Christus plus Arbeitssicherheit. Christus plus Lotto spielen. Ja, das geht nicht. Gott braucht keine Hilfe von uns. Ja? Ich glaube, keiner von uns würde das so äußern, zu sagen, ja Gott, so weit hast du schon gut gemacht, aber von hier lass es mir, ich mach das jetzt. Ja? So würden wir das nicht äußern, aber eigentlich handeln wir, als ob das der Fall wäre. Ja, vielen Dank, Jesus, für das neue Leben. Jetzt bin ich wieder in Kontrolle, ich steuere von hier weiter. Nein. Wir sind neue Kreatur. Das Alte ist weg, ist wirklich weg. Und wenn wir gestorben sind, dann das bedeutet auch, der alte Mensch ist begraben worden. Und das dürfen wir nie aufgraben. Das wäre schrecklich. Das wäre schrecklich. Aber leider versuchen wir das oft zu machen. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Schau kurz an diesen Vers aus Kolosserbrief, aus Galaterbrief. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Wir leben in Christus, wir leben für Christus. Er ist unser Leben. Und wenn wir versuchen, das vom alten Mensch weiterzuleben, in der alten Kraft, in der alten Stärke, die alten Fähigkeiten, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Wir müssen alle unsere Möglichkeiten zum Altar bringen und dort brennen lassen als Opfer. Meine Wünsche, meine Fähigkeiten oder sogar meine Mangel an Fähigkeiten. Alte Religionen oder Denksysteme, Minderwertigkeit oder Selbstvertrauen, Selbsthass oder Selbstliebe. Alle müssen gekreuzigt werden. Nur so können wir das Leben hier im Fleisch, im Glauben an den Sohn Gottes. Und es gibt viele Besprechen über, was bedeutet genau hier von Matthäus 22, Herzen, Seele und Gemüt. Und manchmal kommen wir so in diesen Worträtsel, was genau bedeutet das, wie sieht das in Hebräisch oder Griechisch aus. Aber schau mal, was ich jetzt hier gehighlightet habe, Ganzen. Vielleicht ist das mir zum ersten Mal eingefallen. Nein, Nigel, genau was Herzen, Seele und Gemüt bedeutet, ist viel, viel, viel unwichtiger als das Wort Ganzen. Ja, Ganzen, Ganzen, ganzen Herzen, ganzen Seele, ganzen Gemüt. Das bedeutet, ich darf nichts zurückhalten. Ja, es gibt für uns kein Plan B, kein Sicherheitsnetz, keine Gedanken, ach, wenn das hier nicht mit Jesus funktioniert, kann ich immer diesen Weg gehen. Nee, wenn wir so ein Plan B haben, dann können wir uns nie mit ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzer Demut Gott lieben und dienen. Es ist eine Entweder-Oder-Entscheidung. Die mich gut kennen, wissen schon gut, dass ich hasse Entscheidungen. Ich will lieber immer sagen beides als Entweder-Oder. Wenn mir zwei Möglichkeiten ankommen, denke ich, wie kann ich denn beides wählen, damit ich nichts Falsches mache? Ja? Aber im Reich Gottes geht das nicht. Entweder Jesus und ihn allein oder nichts. Das ist die Entscheidung. Und ich glaube, der Heilige Geist will uns heute Morgen herausfordern, das wirklich daran zu denken. Wo sind die Sicherheitsnetze in meinem Leben? Wo versuche ich, einen Plan B aufzubasteln, falls es hier nicht funktioniert? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, die sind in seinem Tod getauft? Wir sind alle gestorben. Der alte Mensch lebt nicht mehr und kann nicht wieder aufgegraben werden. Kann nicht mehr sein, kann nicht mehr. Wir sind neu geboren und darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Das Leben im Fleisch ist vorbei, ist gestorben, ist nicht mehr möglich, ist fertig, ist zu Ende und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie ich das wirklich richtig betonen kann. Das Leben im Fleisch funktioniert nicht mehr und kann nicht mehr funktionieren. Wir wagen es nicht, nochmal nach dem alten Muster zu leben, weil wir schon wissen, im alten Leben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das Gefallen passiert nur durch Glauben und das Leben im Geist. Niemals, niemals durch das Fleisch. Diese Entscheidung haben wir schon getroffen und die Entscheidung ist eins für allemal, muss aber täglich erneuert werden. Wir haben schon für Jesus entschieden. Und wir haben gesagt, das ist ein eins für allemal Entscheidung. Muss trotzdem jeden Tag erneuert werden. Ich entscheide mich, Jesus nachzufolgen. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und denkt ein bisschen daran, das ist selbst ein Wunder. Das ist selbst wirklich ein Wunder. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Und das bedeutet überhaupt nicht, dass wir jetzt alle so wie Roboter sind, alle gleich aussehend, alle gleich wissend, alle mit dem gleichen Verständnis. Nein, unsere Persönlichkeit kommt durch diese Transformation, durch. Der alte Mensch ist gestorben. Wir können immer noch im neuen Mensch die Persönlichkeit, die Einzigartigkeit der Person aber immer noch kennen und erkennen. Und das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Wie wir im neuen Mensch die guten Charaktere vom alten Mensch noch sehen können. Dass Neues geworden ist, ist menschlich unmöglich, nur bei Gott machbar. In Christus wird der alte Mensch gekreuzigt und begraben und er lebt nicht mehr, es sei denn, wir graben ihn wieder aus. Und wie ich gesagt habe, das würde ich gar nicht empfehlen. Gar nicht empfehlen. Wie schrecklich wäre das? Denk daran, wie schrecklich das wäre, ein Mensch, der schon 10 Jahre gestorben ist, auszugraben. Aber das machen wir manchmal, das versuchen wir manchmal. Wir denken, ja, es funktioniert wirklich nicht so gut. Vielleicht, wenn ich das im alten Muster versuche, nach dem alten Lebensstil. Geht nicht. Geht nicht. Aber das machen wir, wenn das Leben schwierig wird. Jesus scheint weg oder fern zu sein. Familiendruck kommt, Arbeitsdruck, Gelddruck. Manchmal, wenn wir unter diese Drucke kommen, liefen wir Richtung Fleisch und nicht Richtung Geist. Richtung, was wir schauen, was wir sehen können und nicht, was wir glauben. Diese Drucke kommen auf uns und dann in diesem Moment, müssen wir entscheiden, nach welchem Lebensmuster werde ich jetzt reagieren? In welche Richtung werde ich rennen? Zu Jesus oder weg von ihm? Wo finden wir unseren Burg, unsere Zuversicht? Psalm 91, 2. Mein Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Wir können ihn nicht sehen, wir können ihn nicht berühren, wir können ihn nicht hören. Aber wenn wir sagen, nein, ich entscheide mich jetzt, Gott, er allein ist meine Zuversicht, er allein meine Burg, nur auf ihm werde ich hoffen. Wie gehen wir denn damit um? Wie können wir denn unser Glaubensleben sozusagen, wie können wir das stärken, damit, wenn der Druck kommt, wir sind bereit, Richtung Geist zu rennen und nicht Richtung Fleiß. Ich kann nur empfehlen, nochmal im Wort Gottes tief zu tauchen und Jesus neu zu finden. Ich bin eine neue Kreatur. Fakt. Tatsache. Ich bin mit Jesus gestorben und auferstanden. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Mein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. In Christus allein ist mein Leben, meine jetzige Hoffnung, meine ewige Zukunft und meine einzige Möglichkeit, in Gottes grenzenlose Liebe zu wandeln. In Christus allein. Wir können nichts hinzufügen. Und wir können nicht sagen, ja, so Christus, du kannst denn 75% der Erlösung sein, aber lass mich bitte noch einen kleinen Reserve her, ein kleines Sicherheitsnetz haben für die 25%. Lass ich jetzt mal ein bisschen Fleisch mit dem Geist mischen. Es geht nicht. Es geht nicht. Das kann nicht sein. In Christus allein ist mein Leben, meine jetzige Hoffnung, meine ewige Zukunft und die einzige Möglichkeit, in Gottes grenzenlosen Liebe zu wandern. Ich entscheide mich nur für ihn. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lass euch versöhnen mit Gott. Und der letzte Vers, und hier ist der Schlüssel vom Ganzen. hier ist das, das alles ermöglicht, so diesen Austausch zwischen Jesus und uns. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Aha, so ist es möglich. So können wir eine neue Kreatur sein. So können wir den alten Mensch kreuzigen. Denn er, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wir werden heute Morgen Abendmahl feiern. Und als wir kurz vor dem Gottesdienst gesprochen haben, habe ich gesagt, ja, mit diesem Vers können wir gern im Abendmahl gehen. Weil hier ist es, in so einen kleinen Kern zu verstehen, dieser große Austausch, dass Jesus, der keine Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Was kriegen wir? Damit wir in ihn die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Nur durch sein Leib ist es möglich, diese neue Kreatur zu werden. Nur durch sein ausgegossenes Blut dürfen wir vor Gott in aller Gerechtigkeit stehen und sagen, das Alte ist vorbei. Siehe, Neues ist geworden. Amen.